Ja, ihr Lieben, heute geht es um Gebet. Zum Abschluss der Gebetswoche, der 7 Tage des Gebetes, geht es um Gebet. Und es soll wie so eine Klammer schließen von letztem Sonntag zu dem heutigen Sonntag, um diese Woche herum. Genau. Und es geht um Pray like Jesus, pray like Jesus. Man sagt es ja oft, jetzt beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und die Frage ist, wie hat er es uns denn gelehrt? Jesus war ja mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, mit seinen 12 engsten Leuten. Und die haben alles mit ihm erlebt. Ja, die haben so auch ihr Zuhause aufgegeben, um mit ihm unterwegs zu sein. Und haben wirkliche Abenteuer mit ihm erlebt. Die haben auf einmal gemerkt, wow, da geht wirklich was, ne? Also dieser Typ, der redet nicht nur, sondern der macht auch. Der redet nicht nur, der macht auch, der performt Wunder. Ja, und die haben diese Wunder erlebt, ja. Zum Beispiel die Speisung der 5000, haben wir in letzter Zeit öfters darüber geredet. Ein Riesenwunder. Die haben das erlebt und müssen sich gedacht haben, wie macht Jesus das, ja? Oder das Lahme auf einmal gehen, das Blinde auf einmal sehen, das Armen Hoffnung gegeben wird. Diese ganzen Wunder, die haben bestimmt Fragen in den Jüngern ausgelöst. Und ich frage mich, wenn ich dabei gewesen wäre, was hätte ich Jesus gefragt? Was hätte ich Jesus gefragt? Ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwann gefragt, so, hey Jesus, jetzt sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie genau machst du das? Wie genau hat das funktioniert mit diesen 5000? Wie hat es funktioniert, dass dieser Lahme, der nicht gehen konnte, auf einmal wieder gegangen ist? Wie hast du das gemacht? Was haben die Jünger Jesus gefragt? Was haben sie gefragt? Sie haben nicht gefragt, Herr Jesus, wie genau hast du das gemacht? Sondern was sie gefragt haben ist, beziehungsweise was sie ihn gebeten haben ist, lehre uns zu beten. Sie haben nicht gefragt, wie machst du das? Sondern lehre uns zu beten. Und ich finde das interessant. Ich finde das interessant. Sie haben nicht gefragt, wie genau hast du die Wunder performt, sondern wie betest du? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Das ist das, was hinten dran steht. Das ist das Wichtigere gewesen. Und das haben die Jünger erkannt. Sie haben gefragt, wie betest du, Jesus? Als ich dieses Thema für die Predigt bekommen habe, habe ich gedacht, okay, das sollte irgendwas Praktisches sein, irgendwas Anwendungsorientiertes. Da könnte man viel machen. Ne? Zum Thema Gebet kann man wirklich viel machen. Man kann zum Beispiel so das Vaterunser entlang gehen. Ja? Das Vaterunser. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche vielleicht sogar schon ein bisschen gemacht habt. Aber man kann aber mal beim Vaterunser schauen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe als erstes für die Vorbereitung habe ich mal ins Vaterunser reingeschaut. Habe dann gemerkt, es gibt ja übrigens zwei Vaterunser. Ne? Also im Matthäus Evangelium, das wir meistens beten, aber es gibt auch noch das im Lukas Evangelium, der wird auch von dem Vater unser berichtet. Das ist ein bisschen kürzer. Ich lese es euch mal vor. Da sagt Jesus auf die Frage, hey, wie sollen wir beten? Sagt Jesus, betet so: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser tägliches Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Amen. Das ist ein kurzes Gebet. Und ich bin bei diesem ersten Wort hängen geblieben. Bei diesem allerersten Wort. Vater. Vater. Ja, wie sollen wir beten? Wie sollen wir leben? Beim Gebet geht es um eine Beziehung. Wie genau bei diesem allerersten Wort. Es geht um eine Beziehung. Es geht nicht um irgendwas Abgehobenes. Nicht um irgendwie, wie man ein göttliches Wesen besänftigen kann oder zufriedenstellen kann. Sondern es geht um eine Beziehung. Und diese Beziehung, die hat Jesus gelebt. Und wenn ich an Beziehung denke, dann denke ich an diese Beziehung, die ich habe. Dann denke ich als erstes an die Beziehung zu meiner Frau. Und dann denke ich, also so habe ich mir dann in der Vorbereitung gedacht, ja, wie funktioniert meine Beziehung zu meiner Frau? Wie funktioniert eure Beziehung zu euren Partnern, zu euren Freunden, zu eurer Familie? Und davon auszugehen und zu fragen, und wie funktioniert dann eine Beziehung mit Gott? Ja, wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich ähnlich. Wie funktioniert Kommunikation? Wie verbringen wir Zeit? Was erzählen wir uns alles? Es funktioniert wahrscheinlich ähnlich. Und so kann man sagen, hey, da gibt es so eine Parallele zwischen unseren menschlichen Beziehungen und zwischen der Beziehung mit Gott. Und auf der anderen Seite ist es dann doch was ganz anderes, oder? wenn ihr morgen zur Arbeit kommt oder in die Schule kommt und sagt, hey, ich habe eine neue Beziehung, und dann euer Arbeitskollege sich freut und sagt, toll, wer ist es denn? Und dann sagst du, Gott. Ah, okay, ja, ist erstmal ein Mettwurstbrötchen oder so irgendwas. So, ne? Also du wirst wahrscheinlich schräg angeguckt werden, ja, weil eine Beziehung zu Gott ist nichts Alltägliches und es ist irgendwie etwas ganz anderes. Und deswegen wird jetzt so mein Reden über diese Beziehung, die Jesus zu seinem eigenen Vater hat, wird von beidem geprägt sein. Auf der einen Seite von unseren Beziehungen, unseren, vielleicht meinen Erfahrungen von meiner Beziehung, aber auch davon, dass es was fundamental anderes ist. Dass es da etwas ist, wir reden mit dem Grund des Seins, mit dem Grund des Universums, mit dem Schöpfer der Welt, mit Gott. Und es ist was ganz anderes. Ja, was ist Gebet? Was ist dann Gebet? Ist Gebet Hände falten? Ist es so ein äußeres Zeichen oder Hände heben? Ist Gebet eine Bitte an den Himmel richten, von der Erde an den Himmel, und dann wird mein Gebet so aufsteigen? Ist Gebet einfach nur ein Ritual, was ich manchmal tue und was eigentlich mehr mit mir selbst macht? Wenn wir in das Gebetsleben von Jesus reinschauen, und das werden wir heute machen, dann werden wir merken, Gebet ist der Ausdruck der Beziehung zu Gott. Gebet ist der Ausdruck der Beziehung zu Gott. Am Gebet erkennt man, welche Beziehung du zu Gott hast. Wie ein Mensch betet, verrät ganz viel darüber, wie seine Beziehung zu diesem Vater ist, zu Gott ist. Und wir werden heute so gerade ins Lukas-Evangelium reinschauen. Gerade im Lukas-Evangelium, da fällt es auf, dass ganz oft erwähnt wird, wie Jesus betet. Ja? Ich mache euch ein paar Beispiele, und das sind wirklich nur Auszüge. Ja? Lukas 3, und Jesus, als er getauft wurde, betete. Lukas 5, er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Lukas 6, er ging auf einen Berg, um zu beten, und blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Lukas 9, und es geschah, als er allein betete, Punkt, 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 da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, wie sollen wir beten? Oder Lukas 9, er stieg auf einen Berg, um zu beten, und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders. Und es geht weiter, Lukas 11, und es geschah, als er an einem Ort betete und so weiter, bis zum Garten Gethsemane, wo er auf Knien ist und betet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist kurz vor dem Kreuz. Und es gibt noch ganz viele andere Erwähnungen. Gerade im Lukas-Evangelium ist es super auffällig. Jesus betet ganz oft. Es wird ganz oft davon berichtet. Und es ist wie, man könnte sagen, wie der Grundvollzug seines Lebens. Für Jesus ist Beten so wie Atmen. Ich glaube, das hatten wir auch letzte Woche, kam es auch in der Predigt. Wie atmen? Du atmest ständig, ja, so meistens kriegst du es gar nicht mit, dass du atmest, oder du achtest nicht drauf, aber du brauchst es, um zu leben. Du atmest von deinem ersten Atemzug bis zu deinem letzten Atemzug. Es ist so selbstverständlich, wie Nahrung aufzunehmen oder auf die Toilette zu müssen. So selbstverständlich wird es irgendwie immer im Lukas-Evangelium erwähnt. Es ist Teil seines Lebens, das ist sein Bedürfnis. Und wir wollen dem Bedürfnis nachgehen. Wir wollen von Jesus beten lernen. Und wir wollen uns auch mit dem Thema Gebet nähern, genauso mit der Selbstverständlichkeit, wie wir unsere Beziehungen leben. Und wollen da so, ich will heute so diese Parallelen schaffen und will euch einfach ein paar Punkte mitgeben, was mir aufgefallen ist an diesem Gebetsleben von Jesus und was auch vielleicht so ganz praktische Dinge für dich sind, wo wir lernen können von Jesus, was Gebet bedeutet. Das erste ist, Zwiegespräch, authentisch und ehrlich. Wenn du eine Beziehung lebst, dann ist es so, dass es da einen Alltag gibt, dass es da ganz viele praktische Dinge gibt und dass man auch irgendwie so ganz viel aneinander vorbeirusht. Manchmal gibt man sich so die Klinke in die Hand und das Leben, das zieht irgendwie so ein Stück weit an einem vorbei. Aber jede Beziehung lebt doch davon, dass man meistens jeden Tag so einen Moment findet, wo man wirklich ehrlich zueinander ist. oder alle 2 Tage oder sowas. Oder ich weiß nicht, wie oft das in euren Beziehungen ist. Aber dass man sagt so, okay, es gibt diese 20, 30 Minuten oder eine Stunde, wo man wirklich auspackt, wo man wirklich ehrlich ist, wo man sich wirklich sagt, was man denkt. Wo es nicht um Organisieren geht, sondern wo es Momente der Besonderheit gibt. Wo man wirklich miteinander redet. Wo man einander zuhört. Wo man sich wirklich interessiert, was der andere zu sagen hat. Was hat Gott mir zu sagen? Und wo kann ich wirklich ehrlich vor Gott sein? Und dafür brauchen wir Zeit. Davon brauchen wir Zeit und die Zeit muss auch irgendwie ein Stück weit ungestört sein. Sie muss ein Stück weit explizit sein. Sie muss abgesondert sein, ein Stück weit von dem allem anderen. Und ihr habt es ja bei diesen ganzen Versen gemerkt, so Jesus betete nicht immer nur im Stillen für sich alleine, während er gelaufen ist und alle anderen dabei war, sondern er hatte diese Zeiten, wo er ganz explizit sich Zeit für dieses Zwiegespräch mit Gott genommen hat. Wo er sich immer Zeit für dieses Zwiegespräch mit seinem Vater genommen hat, wo es um sie beide ging, wo er gesagt hat, was ihm auf dem Herzen ist. Und wir haben das auch gerade eben so gehört in diesem Vers im Garten Gethsemane, wo er wirklich seine Angst und seine Furcht vor Jesus, vor seinen Vater gebracht hat. Lass uns Gebet zu einem Ort machen, lass uns immer wieder in unserem Alltag diese Momente, diese Zeiträume einbauen, wo wir explizit mit Gott werden, wo wir uns Zeit für ihn nehmen. Es gibt so diese Tradition, früh morgens, so wie Jesus das auch oft getan hat, sich Zeit für Gott zu nehmen und zu sagen, hier bin ich und hier sage ich wirklich, um was es mir geht. Hier ist Zeit für dieses Zwiegespräch, für Beziehungspflege. Mein zweiter Punkt ist Rhythmus. Rhythmus. Es gibt 2 Verse, also zum Beispiel ein Vers in Markus 1, Vers 5, da steht, sehr früh, als es noch dunkel war, stand er, also Jesus, auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Oder Lukas 5, er aber zog sich oft in die Einsamkeit zurück und betete. Wir merken, da gibt es einen gewissen Rhythmus im Leben von Jesus. Da gibt es etwas, was ihm Halt gegeben hat. Irgendetwas, was immer wieder gekehrt ist. Und es ist dieser Rhythmus, in die Einsamkeit zu gehen mit seinem Vater, mit ihm zu beten. Und unser Leben, unsere Beziehungen, die leben auch von diesem Rhythmus, von Dingen, die immer wieder kommen, so kleine Rituale im Alltag, von Dingen, die sich immer wieder wiederholen. Ich weiß nicht, ihr kennt es sicherlich oder ihr erinnert euch sicherlich an so Urlaube mit euren Eltern. Ja, also bei meinen Eltern war das so, wir sind immer an den gleichen Ort gefahren im Winter. Ja, und man kann sich dann schon dran erinnern, wenn man so die Berge hochgefahren ist, so ja, dieser Geruch, diese Erinnerung, diese Rituale, dass etwas sich immer wieder wiederholt. Oder Weihnachten in eurer Familie, Dinge, die immer gleich gelaufen sind, Ostern, Geburtstage oder Samstagmorgens Frühstück mit Brötchen und Frühstückseis, irgendwas, was in eurem Leben immer wieder gleich ist und was euch Sicherheit und Halt gibt und was das Leben schön macht. Unsere Beziehungen mit unseren Lieben, die leben davon, von diesem Rhythmus, von Dingen, die wir immer wieder gleich machen. Und ich glaube, dass auch diese Beziehung zu Gott davon lebt, von einem gewissen Rhythmus, von Dingen, die immer wieder kommen. Wir kennen das von Klöstern, wo zu einer gewissen Uhrzeit immer wieder gebetet wurde, ja, wo es diesen Rhythmus gibt, der dem Leben ja, einen Rhythmus gibt. Und es gibt Gebete, es gibt Rituale, die sind schon, ja, die sind älter als du selbst. Die sind schon tausende Jahre alt. Die haben schon Menschen auf ihrem Sterbebett gebetet oder Menschen, die in Schützengräben gelegen waren. Oder wurden bei Krönungen von Königen gesprochen. Es gibt uralte Gebete, die viel Kraft haben. Ja. Und Dinge, die, ja, wenn man vielleicht alt wird und irgendwann immer mehr vergisst und sich immer mehr irgendwie leert, gibt es aber Dinge, die vielleicht noch bleiben. Ich habe das erlebt in meinem Studium, als wir immer wieder so ins Altenheim gegangen sind, dort Andachten gehalten haben oder gesungen haben, Altenheim singen. Ja, das war was wir tun dürften. Und dann haben wir eine Andacht gehalten und du hast manchmal gedacht, so, ich weiß gar nicht, wie viel die da noch verstehen. Aber beim Vater Unser haben die alle mitgebetet. Beim Psalm 23, den konnten die auswendig. Das ist etwas, was geblieben ist, bis zum Ende. Ich habe da was ausprobiert mit der Hanna zusammen. Das ist so eine App, die möchte ich euch einfach kurz vorstellen. Die heißt Lebensliturgien. Genau darum geht es bei Lebensliturgien. Das sind letztendlich Gebete, gesprochene Gebete, die man einfach mitbeten kann. Ja? Und das gibt es für jeden Tag, dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Und es gibt dem Leben so einen gewissen Rhythmus, so einen gewissen Halt. Das ist richtig cool, da kann man, wie gesagt, mitbeten, da gibt es immer einen Vers. Aber da gibt es auch so diese Momente, wo du selbst beten kannst, wo du für jemanden beten kannst, der dir auf dem Herzen liegt. Und das gibt es nicht nur für eine Woche, sondern da gibt es auch wirklich so eine ganze Podcast, 7 Staffeln davon. Guckt es euch mal an, Lebensliturgien. Vielleicht ist es ja was für euch, was eurem Leben so einen gewissen Gebetsrhythmus geben kann. Ja, Zwiegespräch, Rhythmus und das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist für andere, gemeinsam für andere. Und ihr kennt es vielleicht, dass Beziehungen ja auch irgendwie komisch werden, wenn man sich die ganze Zeit nur um sich selbst dreht. Ja, wenn die ganze Welt außenrum vergessen wird und man selbst ist so irgendwie der Mittelpunkt der Welt, sondern Beziehungen werden dann lebendig, wenn man sich gemeinsam für eine gute Sache einsetzt, wenn man sich gemeinsam für andere einsetzt. Wenn man Kinder bekommt, dann ist es irgendwie so ganz automatisch, dass man gemeinsam für dieses kleine Wesen auf einmal verantwortlich ist, ja? Sich nicht mehr um sich als Paar komplett drehen kann, sondern für eine andere Sache da ist. Und genauso war das auch bei Jesus und Gott gewesen. Sie haben einen Auftrag gehabt gemeinsam. Sie haben eine gemeinsame Vision gehabt. Und wir machen ja gerade im Moment eigentlich die Reihe über das Johannesevangelium. Und im 17. Kapitel des Johannesevangeliums gibt es so ein Gespräch zwischen Jesus und Gott, gibt es ein ganz langes Gebet. Und in diesem Gebet kriegen wir wie so einen Einblick in dieses Ringen von Jesus um seine Jünger, um seine Freunde, wo er mit seinem Vater spricht über seine Jünger. Und ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick daraus. Da steht zum Beispiel, ich bitte für sie. Oder er sagt, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, dass sie alle eins seien. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein. Er ringt um seine Freunde mit seinem Vater. Und diese Beziehung lebt davon, dass sie sich nicht um sich selbst dreht, sondern dass sie nach außen geht, dass sie eine Mission hat. Und du begegnest auch vielen Menschen. Du hast auch Freunde um dich rum. Ich weiß nicht, ob du 12 Jünger hast, aber du hast auch Freunde um dich rum. Du begegnest Menschen, die dir bekannt sind. Du begegnest Menschen, die dir komplett unbekannt sind. Und stell dir vor, du fängst an, in so ein Gespräch mit Gott zu gehen, mit dem Vater zu gehen, wenn du Menschen begegnest. Stell dir vor, du fängst an, immer kurz mit Gott über diese Menschen so zu sprechen, die dir gerade begegnen. Die gerade, keine Ahnung, aus dem Aldi rauslaufen. Du gehst rein und du siehst diese Person und du siehst dir vielleicht so kurz ins Gesicht und du fängst ein kurzes Gespräch mit Gott über diese Person an. Wie wird es ihr gerade gehen? So, warte, du siehst diese Person. Ist vielleicht gut, wenn du das nicht laut machst, sondern es wird, glaube ich, ein bisschen weird. Dreht sich immer jemand um und denkt so, irgendeine dritte Person ist noch im Raum, ja. Aber ist sie auch, ja. Gott ist da. Wie wäre es, wenn du mit Gott in ein Gespräch über die Menschen gehst, die dir begegnen, die dir anvertraut sind? Wenn du sagst, Gott, du und ich, wir begegnen diesen Menschen. Hey Gott, was denkst du über diese Menschen? Was sind deine Gedanken über sie? Ich sag dir, was meine Gedanken, was meine Gefühle über die Menschen sind. Und vielleicht sind es auch nicht immer die besten Gefühle und besten Gedanken. Aber sag mir doch, was deine Gedanken sind. Veränder meinen Blick, dass ich sie liebevoll anschaue, auch wenn ich ungeduldig bin. Wenn ich, keine Ahnung, einen kurzen Blick in ein Auto reinwerf, dass ich diese Person liebevoll anschaue, mit diesem Blick, den Gott auch auf uns hat. Und das gilt übrigens nicht nur für diese haptische Welt, sondern es beginnt auch, das gilt auch für die digitale Welt, ja. Es gibt natürlich manche Chatbots, da sind keine Menschen hinter drin, aber hinter den meisten Kommentaren so, da steht wirklich auch eine andere Person. Ein anderer Mensch, der irgendwo vor seinem Smartphone oder vor ja, seinem Computer hockt, ja. Wie kann Gott diesen Menschen begegnen? Wie kannst du diese Menschen als Menschen sehen, die Gott erreichen will? Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist in der Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Entscheidungen, Wendepunkte und Krisen. Und es ist auffällig, dass gerade vor großen Entscheidungen, vor großen Wendepunkten oder nach, zum Beispiel nach der Taufe von Jesus, ja, wo sein öffentlicher Dienst begonnen hat, hat er nicht direkt losgelegt, sondern ist erstmal in die Wüste gegangen und hat Zeit mit seinem Vater verbracht, ist ins Gebet gegangen. Oder im Garten Gethsemane, dieser totalen Krise irgendwie. Ja, und Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und Jesus wusste auch, dass es eine gute Sache dient. Aber Jesus war auch Mensch, er war ganz Mensch gewesen und er wusste auch, welche Schmerzen, welches Leid, welche Verlassenheit auf ihn zukommen wird, dass alle wegrennen werden. Und in diesen Momenten ist er zu seinem Vater gerannt, ist er zu seinem Vater gegangen und hat Zeit mit ihm verbracht, hat diesen Halt gesucht im Gebet mit seinem Vater. Und ja, genau so diese Momente, die teilen wir doch auch mit unseren Partnern. Wir sagen doch auch nicht so, ja, ich will nur irgendwie mich von meiner Schokoladenseite zeigen, sondern genau diese Momente wollen wir doch als Partner auch miterleben, wollen wir begleiten, wollen sagen, hey, wenn du in einer Krise bist, dann bin ich für dich da, dann will ich wissen, wie es dir geht. Also lass uns in unseren Krisen, lass uns vor großen Entscheidungen, lass uns vor Wendepunkten in unserem Leben oder nach Wendepunkten oder in Wendepunkten zu diesem Gott gehen, zu diesem Vater gehen, weil er kennt uns. Und er will uns begegnen. Es gibt ein ganz interessantes Bild im Alten Testament. Es ist so eine Geschichte im Alten Testament. Der König Hiskia, König in Jerusalem. Und da gibt es die Assyrer, ein riesiges Reich, eine riesige Macht, die Israel verwüsten will, die Jerusalem einnehmen will. Der König Sanherib ist es. Und der König Sanherib, der schickt so seinen Diener, wie heißt der nochmal? Rabschake, komischer Name, Rabschake, nach Jerusalem, vor die Tore der Stadt. Und das ganze Volk steht auf der Stadtmauer und guckt dieser Begegnung zu. Ja, es ist klar, dass hinter diesem Rabschake das ganze Heer steht, der Assyrer, eine riesige Gefahr und dass die Menschen in Jerusalem Angst hatten. Und dieser Rabschake fängt an, den König zu verhöhnen. Vor dem Volk. Und es macht er nicht in Aramäisch, sondern er hat die Sprache der Jerusalemer gelernt. Er macht es in Hebräisch, um sie zu demütigen, dass alle hören, was für ein Loser dieser König Hiskia ist. Und dass sie doch besser tun, ja, sich einfach zu unterwerfen. Sie haben ja gesehen, wie es mit den ganzen anderen Städten abgegangen ist. Und er macht diese Rede. Und er verfasst diese Rede dann in einen Brief und übergibt diesen Brief Hiskia. Und es macht ihn komplett fertig, dieser Brief. Ja. Und Hiskia nimmt diesen Brief, er liest ihn und er geht, und das ist das Bild, er geht ins Haus des Herrn, er geht in den Tempel und er breitet, so steht es, er breitet diesen Brief aus vor Gott. Er breitet diesen Brief aus vor Gott. Er nimmt diese Krise, er nimmt diese Bedrohung und nimmt sie nicht für sich selbst. Er frisst diese Bedrohung nicht in sich selbst herein, sondern er breitet es aus vor Gott. Was ein schönes Bild für Gebet. Lass uns das, was uns bewegt, ausbreiten vor Gott. Lass uns das, was uns bedroht, was uns bedrückt, vor Gott hinlegen und ihm geben. Er ist der, der Macht hat. Der nächste Punkt und der letzte Punkt. Gebet ist manchmal einfach nur beieinander sein. Ich habe schon einige Trauungen gehalten für Freunde oder Bekannte. Und dann hat man immer so dieses Privileg, und ich finde es wirklich ein Privileg, dieses Traugespräch zu halten, das ist zu führen sozusagen. Das ist fast noch schöner als die Trauung zu halten, weil man bekommt so einen richtig schönen Einblick so in die Beziehung, ja. Und oft frage ich dann so, hey, in welchen Momenten seid ihr am glücklichsten miteinander als Paar? Und die meisten Paare, die beschreiben dann Momente, wo sie gar nicht mal unbedingt miteinander reden oder unbedingt irgendwas miteinander macht, sondern die sagen so, ja, einfach beieinander sein. Keine Ahnung, wir sitzen im Wohnzimmer, jeder macht irgendwas, liest ein Buch oder bastelt irgendwas, und wir sind einfach beieinander. Wir spüren einfach diese Gegenwart des anderen, und es ist einfach nur okay und es ist einfach nur schön, beieinander zu sein. Es ist gar nichts Aktives unbedingt, aber es ist einfach dieses Verweilen in der Gegenwart des anderen. Es ist diese Stille. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, was Gebet oder dieser Ausdruck der Beziehung zu Gott manchmal ist. Es ist einfach die Stille. Es ist einfach da zu sein und zu merken, Gott ist auch da. Seine Gegenwart ist hier. Sein Heiliger Geist lebt in mir, in uns. Und deswegen ist es gut, einfach manchmal nur da zu sein und sich bewusst zu machen, hey, wenn ich joggen gehe, wenn ich im Bett liege und schlafe, wenn ich mir ein Frühstück mache, wenn ich einfach das Geschirr abtrockne, Gott ist da. Seine Gegenwart ist da. Und meine Gegenwart ist auch da. Und ich darf in dieser Gegenwart Gottes einfach sein. Und deswegen ist Gebet nicht nur etwas, was man manchmal tut, wenn man die Hände faltet, sondern Gebet ist der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und die geht durch, die läuft durch. Auch wenn wir uns manchmal fremd fühlen, wenn wir uns manchmal entfernt fühlen. Gott hält die Leitung. Und ich lade dich jetzt auch ein, so zum Ende der Predigt, das mal auszuprobieren, so diese Stille mal auszuprobieren. Mal auszuprobieren, ja, wie sich das anfühlt, diese Gegenwart Gottes. Ich lade dich ein, vor Gott zu kommen. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Und so deine Füße gerade auf den Boden zu stellen, zu merken, diesen Druck zu merken vom Boden. Ich lade dich ein, um deinen Atem zu spüren, das Ausatmen und das Einatmen. Das, ja, genauso wie der Atem da ist, dass Gott auch da ist. Dass er dich erfüllt. Ich lade dich ein, den Atem zu spüren, bewusst und langsam. Lass es ruhig werden in dir. Und sammle deine Gedanken. Herr, du bist hier, jetzt, in diesem Moment, in diesem Raum und in meinem Herzen. Du, Herr, bist nah. Du bist näher als mein Atem und mein Herzschlag. Näher, als ich mir selbst bin. Herr, du bist Wirklichkeit. Du bist realer als alle Anforderungen, Erwartungen oder Misserfolge. Realer als alles, was mir Angst macht oder Sorge. Herr, du bist hier. Jetzt, in diesem Moment, und schaust mich liebevoll an. Ich nehme mir die Zeit und bete für eine Person, die mir heute schon begegnet ist. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens und deiner Gerechtigkeit, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.